Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Annika Schneider, hallo. Journalisten müssen draußen bleiben. Dieses Prinzip scheint im neuen Werk für Elektroautos zu gelten, das Tesla gerade in Brandenburg gebaut hat, mit nur wenigen Einblicken für die Presse. Darüber sprechen wir gleich. Erst einmal geht es um eines unserer, ich möchte nicht Lieblingsthemen sagen, aber doch eines unserer Dauerbrenner-Themen hier in Medias Res. Hass im Netz. Seit Jahren sucht die Politik nach Möglichkeiten, ihn einzudämmen. Manchmal scheint es fast so, als wäre das aussichtslos, angesichts tausender Beleidigungen und Drohungen, die täglich die sozialen Netzwerke fluten. Es tut sich aber doch was. Beim Bundeskriminalamt geht heute eine neue Meldestelle an den Start. Die großen Social-Media-Plattformen, also Facebook, Twitter und YouTube zum Beispiel, sollen strafbare Inhalte in Zukunft direkt an diese Meldestelle weiterleiten. So will es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im April beschlossen worden ist. Mein Kollege Kevin Barth hat mit einem Journalisten gesprochen, der weiß, wie brutal es in sozialen Netzwerken zugehen kann.
Hass im Netz betrifft ja nicht nur Journalisten, auch Mediziner, Polizisten, Politiker, Wissenschaftler. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es ist noch sehr viel zu tun und dieses Thema wird uns vermutlich leider noch viele Jahre begleiten.
Sagt Marco Fenske, Chefredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dort hatte der Autor Imre Grimm einen Text zum Thema Corona veröffentlicht, für den es im Netz viel Hass und Häme gegeben hat. Daraufhin stellte das RND Strafanzeige, doch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen eingestellt. Es bestehe kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, heißt es in einer Stellungnahme. Ein Beispiel, das zeigt, wenn es um Hass im Netz geht, reicht die Strafverfolgung bislang bei weitem noch nicht aus. Die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet soll nun dafür sorgen, dass solche und ähnliche Fälle effizienter verfolgt werden. Künftig müssen soziale Netzwerke dort Beiträge melden, die volksverhetzend sind. Das Gleiche gilt für verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz. Bislang mussten strafbare Inhalte lediglich von den Plattformen gelöscht werden. Jetzt können Userinnen und User entsprechende Inhalte selber melden. Wenn die sozialen Netzwerke diese Inhalte ebenfalls als strafbar einschätzen, gehen sie an das BKA. Bei der dort eingerichteten Stelle übernehmen dann 200 Mitarbeitende. Für Abteilungsleiter Ansgar Tolle wird so die Strafverfolgung deutlich verbessert.
Wir sind künftig dafür zuständig, die Urheber solcher strafrechtlich relevanter Inhalte in einem ersten Schritt zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass sie dann in einem zweiten Schritt von den jeweils zuständigen Landesbehörden übernommen werden und eben Ermittlungen gegen diese Personen eingeleitet werden können.
Die Ermittlung der möglichen Täter läuft vor allem über die sogenannte IP-Adresse. Darüber kommuniziert ein Gerät, wenn es im Internet unterwegs ist. Josephine Ballon von HateAid, einer Beratungsstelle für digitale Gewalt, begrüßt die neue Meldestelle.
Weil es natürlich geeignet ist, zu mehr Strafverfolgung im Netz zu führen. Und mehr Strafverfolgung brauchen wir ganz dringend, denn das ist genau das Thema, was in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, was dazu beigetragen hat, dass wir eben diese Enthemmung im Netz bekommen haben, wie wir jetzt sehen. Vor allem eben das Thema der Täteridentifizierung ist da ganz entscheidend, denn die meisten Strafverfahren scheitern daran, dass kein Täter oder keine Täterin identifiziert werden kann.
Mindestens 3 soziale Netzwerke werden zunächst aber keine Daten zuliefern. Google und Facebook klagen derzeit gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Vor kurzem kam auch TikTok hinzu. Die Unternehmen befürchten, dass Grundrechte der Nutzenden verletzt würden, wenn vermeintlich illegale Inhalte automatisch an das BKA weitergeleitet würden. Josephine Ballon von HateAid kann die Bedenken nachvollziehen.
Nämlich, dass aufgrund der Meldepflicht eine wirklich massenhafte Ausleitung von Daten an das Bundeskriminalamt zu erwarten ist. Und dann auch gleichzeitig, ohne dass jemals ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft da vorher draufgeschaut hat, eine Abfrage der Accountinhaberdaten beim Telekommunikationsanbieter erfolgt und somit ein vollständiger Datensatz ohne jegliche rechtliche Bewertung durch eine dafür zuständige Stelle beim Bundeskriminalamt verbleibt.
Die Konsequenz könnte also sein, dass User Diskussionen im Netz künftig aus dem Weg gehen, um zu vermeiden, dass empfindliche Daten auf diese Weise beim BKA landen könnten. Der dortige Abteilungsleiter Ansgar Tolle beteuert, dass seine Meldestelle besonders sorgsam mit den Daten umgehe.
Nur in den Fällen, wo wir tatsächlich einen strafrechtlich relevanten Anfangsverdacht sehen, steigen wir in weitere Ermittlungen ein. Wenn sich dieser Anfangsverdacht nicht bestätigt, dann werden die Daten gelöscht.
Auch andere soziale Netzwerke wie Twitter, LinkedIn oder Xing zeigen bislang keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Das BKA wird sich zunächst mit Meldungen der Aktionsprogramme Hessen gegen Hetze, Keine Macht dem Hass, ebenfalls aus Hessen, und Verfolgen statt nur Löschen aus NRW beschäftigen. Dort können Medienunternehmen, gemeinnützige Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürger Hass im Netz melden. Wenn dann auch noch die sozialen Netzwerke dazukommen, könnten durch die neue Meldestelle etwa 150.000 neue Strafverfahren im Jahr eingeleitet werden.
Ein Bericht von Kevin Barth. Hass im Netz, das betrifft manche Menschen mehr als andere. Zum Beispiel die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer. Sie ist im Herbst als eine von zwei geouteten Transfrauen in den Deutschen Bundestag gewählt worden und wird dafür nun angegriffen. Im Netz, aber auch in der feministischen Zeitschrift Emma. Die Redaktion kritisiert in einem Text, dass Tessa Ganserer für die Grünen auf einem Frauenquotenplatz sitzt, obwohl sie personenstandsrechtlich einen Männernamen in ihrem Ausweis stehen hat. Für ihren Artikel hat die Emma ziemlichen Gegenwind bekommen, auch für die Art, wie sie über das Thema berichtet hat. Darüber habe ich heute Mittag mit Leo Jannik Wild gesprochen, der in Berlin Transmenschen berät und früher als Kulturjournalist gearbeitet hat. Er hat erst einmal erklärt, was dieser Begriff bedeutet. Transmensch.
Im Kreissaal schauen die Menschen auf das Kind, das auf die Welt gekommen ist, und scheinbar sind sich alle einig, die Hebamme, der Geburtshelfer, die Eltern, es ist ein Junge, und der Mensch stellt im Laufe seines Lebens, ob mit 4 oder 14 oder 30 oder 60 Jahren fest, denken alle, stimmt aber nicht.
Nun geht es im Text der Emma zu diesem Thema unter anderem um den Personenstand von Tessa Ganserer, auch um die Frage, ob sie ihr Geschlecht operativ hat angleichen lassen. Ist das transfeindlich, wie das zum Beispiel die Taz schreibt, oder sind das einfach Fakten, über die man berichten kann?
Der Weg zu einer medizinischen oder rechtlichen Geschlechtsangleichung in Deutschland ist immer noch sehr, sehr hürdenreich und wird nicht einfach mal schnell vollzogen. Das sind rechtliche Hürden, das sind Hürden, die daran liegen, dass es wenig transsensible medizinische Versorgung gibt. Das heißt, diesen Schritt irgendwann zu gehen, ist eine hochpersönliche Entscheidung, bei der viele Steine in den Weg gelegt werden. Und so zu tun, als sei deswegen eine Person nicht in ihrem Geschlecht legitim, kann als transfeindlich verstanden werden, ja.
Inwiefern sind Transmenschen Leidtragende von so einer Berichterstattung?
Naja, das können Sie sich vielleicht vorstellen, als hätte jemand einen Ausschlag, zu dem die Person nicht mehr steht oder mit dem sie auch nicht mehr assoziiert werden will. Und die Gesellschaft, die Medien sagen, du bist die mit dem Ausschlag, du bist die, wir nennen dich Frau, wir nennen dich Mann, du kannst nichts dagegen machen. Für immer hast du für uns diese Markierung Ausschlag, auch wenn du sagst, du hast keinen mehr oder du willst ihn ablegen. Also das ist eine Art von Ablehnung, die auch auf eine gewisse Weise auch als gewaltvoll beschrieben werden kann.
Wie sieht denn für Sie gute Berichterstattung über Transmenschen aus und wo gibt es die auch schon?
Es gab mal mehr. Wir haben mal versucht, mediale Berichterstattung zu Trans-Themen zu sammeln und zu bündeln und zu analysieren und haben dann festgestellt, gut ist es, wenn Transmenschen selber zu Wort kommen und vielleicht auch mal zu anderen Themen als ausschließlich zu Trans-Themen. Und wenn es Geschichten sind, die Erfolgsgeschichten erzählen, die zwar medizinische und rechtliche Hürden benennen, aber zu einem Schluss kommen, es ist lebenswert, und weniger Berichterstattung, die per se ablehnende Stimmen in einem viel höheren Umfang zu Wort kommen lässt. Also wir haben beispielsweise zahlreiche TherapeutInnen, es ist immer noch nötig, Therapie in Anspruch zu nehmen, die wertschätzend gegenüber Transmenschen arbeiten. Aber die sind in Medien zum Beispiel viel weniger zu vernehmen als die wenigen, die in ihrer Branche auch relativ am Rand sind, die hingegen durch die Medien gejagt werden wie die Sau durchs Dorf und viel häufiger vernehmbar sind.
Haben Sie ein Beispiel für einen gelungenen Beitrag, wie das Thema in einer Zeitung oder in einem Radiosender gut dargestellt worden ist?
Zum Beispiel hat die Frankfurter Rundschau im letzten Jahr Eltern eines Transkindes zu Wort kommen lassen angesichts des damals im Bundestag besprochenen sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes. Da gab es von bestimmten Seiten, rechten, konservativen Seiten, ganz viel Gegenwind, dass da Dinge vereinfacht werden, falsch dargestellt werden, delegitimiert werden. Und dann hatte eine Mutter eines Transkindes dort Gelegenheit, über das Erleben ihres Kindes zu erzählen und wie die Familie das Kind begleitet und auch nicht etwa in eine Geschlechtsangleichung beispielsweise reinredet, sondern unterstützt und Optionen offen hält. Und das fand ich einen guten Move, weil das weggeht von immer dieselben trans eher ablehnend gegenüberstehenden PsychiaterInnen kommen zu Wort. Es gab auch einen schönen Beitrag zuletzt im ZDF Aspekte mit Professor Georg Romer vom Uniklinikum Münster, der ganz nüchtern beschrieben hat, wie sieht's aus, wie können Transmenschen zum Beispiel gut medizinisch versorgt werden und beraten werden. Was ist dafür nötig? Das sind dann nicht so Leute, die so aufschreien und so Welle machen, sondern eher so ruhige Stimmen. Aber die fehlen oft in den Medien. Die würde ich mir da viel häufiger wünschen.
Leo Jannik Wild arbeitet in der Intertransberatung der Schwulenberatung Berlin und hat einen Leitfaden geschrieben mit Empfehlungen für Journalisten zur Berichterstattung über Transmenschen. Sie kennen diese Cookie-Banner, diese nervigen Fenster, die auf Internetseiten aufploppen und in denen wir bestätigen sollen, dass unsere Daten gespeichert werden dürfen. Das kann das Surfen ziemlich umständlich machen, aber womöglich nicht mehr lange. Denn Google hat jetzt angekündigt, für seinen Browser Chrome keine Cookies mehr von Drittanbietern zulassen zu wollen. Eine gute Nachricht, könnte man meinen, aber es gibt Protest von den deutschen Verlegern. Die Cookie-Blockade könnte sie um eine wichtige Einnahmequelle bringen. Deswegen haben sie sich bei der EU über Google beschwert. Caroline Born kennt die Details.
Ganze 108 Seiten haben sie nach Brüssel geschickt. Ein Bündnis von verschiedenen Presseverlagen und Verbänden aus der Werbewirtschaft schlägt darin Alarm.
Den Verbrauchern wird eine geringere Auswahl an Online-Angeboten zur Verfügung stehen und sie werden künftig vermehrt für Inhalte zahlen müssen.
So die Einschätzung von Philipp Ostendorf vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft. Dieser und 7 weitere Verbände haben sich bei der EU-Kommission beschwert, und zwar über Google. Der Vorwurf an den Suchmaschinengiganten lautet, dass er seine Marktmacht ausnutzt. Google hat angekündigt, sogenannte Drittanbieter-Cookies in seinem Browser Chrome in Zukunft verbieten zu wollen.
Konkret befürchten wir, dass die Presse-, Medien- und Rundfunkvielfalt reduziert wird, wenn die zentrale Finanzierungsquelle zahlreicher Inhalteanbieter wegbricht.
Neben Verbänden aus der Werbewirtschaft haben sich auch der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger der Beschwerde angeschlossen. Bis zu 70% Umsatzeinbußen könnten sie erleiden, steht in der Pressemitteilung, und das Wort existenzgefährdend. Denn kostenlose Online-Inhalte finanzieren viele Verleger durch Online-Anzeigen und die sind meist perfekt auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten. Ermöglicht wird das durch sogenannte Cookies. Es sind digitale Fußabdrücke. Sie speichern Informationen, zum Beispiel darüber, wie lange eine Nutzerin eine Webseite besucht hat und ob sie dort etwas gekauft hat. Mithilfe der gesammelten Daten kann dann personalisierte Werbung geschaltet werden. Cookies können von Webseitenbetreibenden oder von Dritten gesetzt werden. Solche Drittanbieter-Cookies stammen häufig von Werbetreibenden. Und das will Google ihnen verbieten, weswegen sich die Verbände benachteiligt fühlen. Und hier kommt die EU-Kommission ins Spiel.
We have indeed seen the press reports and have no comment on them.
Die Kommission will die Beschwerde nicht kommentieren und verweist auf eine laufende Untersuchung, die die Behörde im letzten Juni eingeleitet hat. Damit prüft sie, ob Google gegen Wettbewerbsvorschriften verstoßen hat, indem der Suchmaschinenbetreiber seine eigenen Online-Anzeigendienste zulasten von konkurrierenden Anbietern bevorzugt hat. Kommissionssprecherin Ariana Podesta.
The commission is examining, among others, Google's announced plan to prohibit the placement of third-party cookies on Chrome and replace them with the privacy sandbox set of tools.
Bei dem Verfahren gehe es unter anderem um Googles Ankündigung, Cookies von Drittparteien zu verbieten und sie durch ein Maßnahmenbündel für mehr Privatsphäre zu ersetzen, die sogenannte Privacy Sandbox. Hier ist Google bereits zurückgerudert. Ursprünglich sollte das sogenannte Flock-Modell Nutzerinnen in Interessengruppen unterteilen, also zum Beispiel Sport oder Autos, und so für mehr Anonymität sorgen. Statt Flock setzt Google nun auf Topics, das zwar auch Interessenprofile erstellt, aber mit mehr Einschränkungen. Seine Pläne, Cookies abschaffen zu wollen, begründet Google mit dem Schutz der Privatsphäre. Außerdem, so Google weiter, hätten andere Browser bereits Drittanbieter-Cookies blockiert. Tatsächlich machen Safari von Apple und Mozilla's Firefox das schon länger. Doch im Gegensatz zu ihnen ist der Marktanteil von Chrome deutlich höher. Mit seinen 3 Milliarden Nutzerinnen wäre es das faktische Aus für Cookies. Von den Verlegern heißt es, Google würde die Privatsphäre nur vorschieben. Philipp Ostendorf.
Denn Google selbst ist von dieser Cookie-Blockade nicht betroffen, kann also weiterhin Werbung personalisieren und seine Werbeerlöse immer weiter steigern.
Für verständlich hält die EU-Abgeordnete Alexandra Gese von den Grünen das Anliegen der Verleger.
Denn unsere Presse braucht stabile Erträge. Es verkennt jedoch, dass der globale Trend dahin geht, dass eine Handvoll globaler Plattformen enorme Datenmengen kontrollieren, mit denen Verleger nicht mithalten können,
sagt die Grünen-Politikerin Gese. Sie empfiehlt stattdessen, auf kontextbezogene Werbung zu setzen, also Werbung, die auf den Inhalt einer Webseite abgestimmt ist und nicht auf den jeweiligen Nutzer. Ein Konzept, das die Verleger an die Printzeitung erinnern dürfte.
Das Zerren um unsere privaten Daten in Brüssel, erklärt von Caroline Born. Wenn wir Journalistinnen und Journalisten nicht aufpassen, dann schleichen sich manchmal Ausdrücke in unsere Sprache, die uns findige PR-Fachleute in den Mund gelegt haben. Ein Beispiel ist die Gigafactory, die riesige Fabrik, die der Autohersteller Tesla gerade in Grünheide in der Nähe von Berlin baut. Gigafactory klingt toll, klingt nach Zukunft. Inzwischen gibt es aber Zweifel, ob das Projekt wirklich so umweltverträglich ist, wie angekündigt. Ein guter Grund also für Journalistinnen und Journalisten, die PR des Unternehmens zu hinterfragen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Tesla redet nicht so gerne mit der Presse. Das hat auch unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, inzwischen festgestellt. Herr Richter, der Tesla-Chef Elon Musk war ja schon mehrfach selbst in Grünheide. Konnten Sie mit ihm sprechen?
Frau Schneider, kurze Antwort, nein. Also er war ja schon einige Male wegen der Fabrik in Grünheide, also der im Bau befindlichen Fabrik, muss man ja sagen. Doch Pressetermine gab es nie. Einen direkten Draht zum Unternehmen, also zu Elon Musk zu bekommen, ist schlicht unmöglich. Zur Erinnerung, im Spätsommer letzten Jahres gab es eine County Fair, so nannte es Musk, also ein Jahrmarkt, eine Baustellenfest für die Anwohner. Musk war auch da, aber viele Journalisten durften da nicht mal aufs Werksgelände, nur wenige Journalisten hat man da reingelassen. Anders sieht es bei den Tesla-freundlichen, den Tesla-Technik-verliebten Bloggern aus. Die bekommen schon mal die Möglichkeit, interne Informationen zu bekommen. Sie sind es letztlich, die die PR-Arbeit machen. Für uns sieht es da schlecht aus, also für Journalistinnen und Journalisten. Also quasi, wir haben null Kontakt.
Wie läuft denn dann die Kontaktaufnahme, wenn Sie eine Anfrage an Tesla stellen wollen?
Für die Kontaktaufnahme für uns Journalistinnen und Journalisten gibt es eine einzige offizielle E-Mail-Adresse, an die man seine Fragen schicken kann. Also an die schreiben alle Journalistinnen und Journalisten in ganz Europa ihre Anfragen. Doch Antworten bekommt man von dort nie. Also das ist letztlich, wenn man so will, ein toter Briefkasten. Über verschiedene Wege habe ich dann doch eine Mail-Adresse bekommen, eines Tesla-Mitarbeiters in Zürich. Doch auch da bekommt man nur selten Antworten. Meistens heißt es nur, sorry, wir können dazu nichts sagen. Also eine Medienstrategie gibt es nicht. Journalisten sind komplett unerwünscht.
Nun berichten Sie ja trotzdem immer wieder über das Thema für uns im Deutschlandradio. Wenn das so schwierig ist, überhaupt an Informationen zu bekommen, was sind denn dann Ihre Quellen?
Naja, das ist so ein mühseliges Zusammenklauben von kleinen Infopartikeln, über die man sich dann ein Bild zusammensetzt. Also man stellt sich beispielsweise vor das Werkstor, versucht also mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, die das ja eigentlich gar nicht dürfen, weil das in ihrem Arbeitsvertrag so drin steht. Wenn sie mit Journalisten und Journalisten sprechen, wäre das auch ein Kündigungsgrund. Oder man fragt bei Anwohnern nach, lässt sich deren Beobachtungen erzählen, versucht an Dokumente ranzukommen, wo man technische Details der Fabrik nachlesen kann, oder man spricht mit Mitgliedern der Brandenburger Landesregierung, die ja auch einigermaßen ab und zu zumindest Kontakt mit Musk haben. Aber also es ist, Frau Schneider, viel Kreativität da gefragt.
Andere Unternehmen, die stecken ja viel Geld in ihre professionelle PR. Da bleibt die Frage, ist denn Tesla gar nicht auf so mediale Berichterstattung angewiesen?
Anscheinend nicht. Also Elon Musk gilt ja als genialer, sagen viele, Selbstvermarkter und twittert lediglich. Also er hat ja über 71 Millionen Follower. Aber es gibt auch durchaus Menschen, Frau Schneider, die sagen, das Vorgehen von Tesla ist doch ganz gut. Denn zu viel Öffentlichkeit könne das Projekt ja bei der Umsetzung schaden, sagen sie. Und Tesla bietet ja nun mal eine einmalige Chance für die Region Ostbrandenburg. Und das würde ja oftmals von Journalistinnen und Journalisten nur zerredet werden. Und ich habe da ja auch mal auf Twitter dann versucht, eine Interviewanfrage an Musk zu schreiben. Also, und wie Sie sich denken können, habe ich da keine Antwort bekommen.
Wie erklären Sie sich das, diese Abschottung, dieses Abschirmen gegenüber der Presse?
Naja, er will keine kritischen Fragen haben, er will die Deutungshoheit behalten, ne? Und wenn kritische Fragen kommen, weil ihn Medienvertreter vor dem Werkstor auflauern, also bei seinen Besuchen, wie im Sommer vergangenen Jahres, dann wird ja auch schon mal sehr persönlich. Also für Aufsehen hat ja die Frage einer RBB-Reporterin gesorgt, die gefragt hatte, ob Tesla jetzt in Zukunft der Region Wasser entziehen würde. Und daraufhin hat Elon Musk sich auf wirklich unschöne Weise, muss ich sagen, lustig gemacht und die Reporterin ausgelacht. Später hat das Tesla-Management beim RBB drum gebeten, Anführungsstrichen, ne, das Material nicht zu verwenden. Also es wird hier mit allen Möglichkeiten gearbeitet, nur um Informationen zu kontrollieren. Und ich glaube, das Unternehmen vergibt sich da aber eine Chance. Denn wenn man sich der Öffentlichkeit stellen würde, könnte Tesla den Menschen ja auch Ängste und Befürchtungen nehmen. Nur es passiert eben nicht.
Da fügte sich ein in eine Reihe von anderen Unternehmen, die auch aus diesem Tech-Bereich kommen und ähnliche Strategien verfolgen, oder?
Ja, ganz genau. Also ich habe mal mit einem Soziologieprofessor in Kalifornien gesprochen. Der hat mal erklärt, dass man das einfach mit dem Verhalten von Tech-Unternehmen gleich zu tun haben. Also Musk glaubt einfach, sich an keine Regeln halten zu müssen. Seine ganze Karriere verlief, so sagte mir dieser Prof Chris Banner. Und es interessiert ihn nicht, welche Auswirkungen auch seine Entscheidungen auf das Leben anderer Menschen haben, weshalb er keine Fragen zulässt. Und was er dann auch von Medien hält, kann man dann auch auf Tweets in Kurznachrichtendienst nachlesen. Also da ist er wirklich sehr, sehr, da reagiert er schon sehr unschön.
Das sagt unser Korrespondent Christoph Richter über seine Recherchen zum neuen Tesla-Werk in Brandenburg. Dankeschön. Und vom Nordosten Deutschlands gehen wir einmal quer durch die Republik in den Südwesten, in die Nähe von Stuttgart.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Dirk Herrmann, ich bin Redakteur bei der Fellbacher Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Eine Lasertherapie als letzte Hoffnung. Wegen einer schweren Erkrankung hat die 34-jährige Fellbacherin Daniela Stajic fast keine Immunabwehr mehr und kann nur weniges essen. Auf unzählige Stoffe reagiert ihr Körper hochgradig allergisch. Die Liste der für sie möglichen Lebensmittel ist mittlerweile sehr kurz. Mit der Schulmedizin hat sie nach gut 40 Jahren unzähligen Magen- und Darmspiegelungen ohne Befund und vielen Enttäuschungen weitgehend abgeschlossen. Mit einer Spendenaktion wollen ihr Freunde nun eine spezielle Therapie ermöglichen.
Mehr Schlagzeilen, mehr Medienthemen finden Sie in der DLF Audiothek App. Und wenn Sie schon mal dort sind, dann empfehle ich Ihnen auch wärmstens unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. In der jüngsten Folge stellen wir uns der Frage, ob der Deutschlandfunk versucht, seine Hörer zu erziehen. Nach den Nachrichten kommt der Büchermarkt. Dort geht es um ein Buch mit dem schönen Titel Damenbart. Die Kolleginnen verraten Ihnen gleich mehr darüber. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.